So, jetzt sollte die Aufnahme laufen. Also, wir wollen uns heute anschauen, einen Midrasch wieder aus Bereschit Rabba 39,11. Das ist immer noch dort, wo wir vor kurzem gewesen sind, nämlich am Anfang von Parashat Lech Lecha. Wir haben jetzt aber ein paar kleine Absätze in den Midrasch übersprungen. Und wir sind jetzt bei dem Satz in der Tora, wo es heißt: Ich werde dich machen zu einem großen Volk. Wir kennen diese Stelle ja sehr gut. Hashem spricht zu Abraham am Anfang von Parashat Lech Lecha: Eeseh lecha legoi gadol. Und dazu hat der Midrasch natürlich was zu sagen. Ich versuche jetzt einmal Text einzublenden, indem ich einen Screenshare mache. Das sollte es sein. Ich habe den Text einfach aus Sifaria abkopiert. Also es ist keine wissenschaftliche Edition. Aber ich habe ein bisschen Absätze in den Text hineingegeben, damit wir ein bisschen mehr Struktur haben. Ihr wisst, in den originalen Drucken und Manuskripten geht das immer in einer Wurst durch. Und ich werde dich machen zu einem großen Volk. Wir erinnern uns in Bereshit 12,2 ist das am Anfang von Parashat Lech Lecha, sagt Hashem zu Abraham, du sollst hinausgehen aus deinem Land und so weiter und in das Land, das ich dir zeigen werde. Und da heißt es dann, ich werde dich machen zu einem großen Volk und du sollst sein eine Bracha. Also da sind wir jetzt. Und jetzt haben wir Midrash Rabbah. Amarlo, Uminoach lo he'emata shiv'im umot. Amarlo, ota uma shekatuf ba, kini goy gadol, ani ma'amid nimach. Wir haben hier keinen Chacham, der spricht, das ist anonym. Also wir werden gleich wieder die Absätze haben, wo der Rabbi so und so und der Rabbi so und so sagt. Das ist jetzt eine anonyme, im Talmud würden wir sagen, eine Baraita, wo einfach beschrieben wird. Abraham hat gesagt zu Hashem: Von Noach hast du da nicht 70 Völker aufgestellt. Also was ist die Frage, die hier behandelt wird, oder was ist sozusagen das Problem? Worum geht's da, wenn er sagt: Naja, von Noach hast du aber 70 Völker aufgestellt? Das, worum es hier geht, ist, was heißt Goy Gadol, ein großes Volk? Weil ein großes Volk, das klingt einmal nach sehr, sehr viel. Aber jetzt sagt Abraham: Naja, aber Moment mal, vom Noach sind 70 Völker ausgegangen. Also so viel kriege ich auch wieder nicht. Was ist Goy Gadol? Eines nur. Und was heißt überhaupt Gadol? Was heißt überhaupt groß, wenn bei Noach 70 Völker waren? Also so groß bin ich vielleicht gar nicht. Amarlo, sagt der liebe Gott zum Abraham, Ota Uma Shekatufba, jene Nation, von der geschrieben ist, und jetzt kriegen wir ein Zitat aus Dvarim, Kimi Goy Gadol Ani Ma'amid Mimach. Kimi Goy Gadol ist das Zitat. Und wir haben hier die typische Situation, dass das alleine nicht viel sagen würde, wenn wir nicht wüssten, wie der Satz weitergeht. Also sollten wir jetzt nicht sehr sattelfest in Dvarim sein, wobei das ist eine eh relativ bekannte Stelle, aber trotzdem, sollten wir nicht sehr sattelfest in Dvarim sein, dann ist es ganz gut, jetzt nachschauen zu gehen. Jetzt habe ich aufgemacht, seht ihr das auch, dass ich jetzt aufgemacht habe, den Text von Mechon Mamre? Habt ihr
Nein,
den?
nein,
Nein?
nein, nein, nein.
Dann muss ich das beim Scheren irgendwie erst zumachen, dann wieder aufmachen. Ink. Ja, jetzt ist es da. Wir sind hier in Dvarim, ziemlich gegen Anfang noch, wo Moshe das Volk anspricht. Und da gibt es diese berühmte Stelle, um die es hier geht. Also wir sind im Kapitel 4 im Passuk 7. Kimi goigadol asher lo elokim krovim elav kahashem elokeinu bechol koreinu elav. Wo ist denn eine dermaßen große Nation, ein dermaßen großes Volk, dem Gott so nahe ist und das so dass Hashem allen, die ihm rufen, ist er auch tatsächlich nahe. Und dann geht es noch weiter und es ist hier schon mitgedacht, dass der nächste Satz dazugehört. Umi goy gadol asher lo chukim umishpatim tzadikim kechol haTorah hazot asher anochi noten lifnichem hayom. Also wo ist je ein dermaßen großes Volk wie Am Israel, die das alles haben, dass Gott ihnen nahe ist und dass sie diese tollen Mishpatim, diese tollen Gesetze, gerechte Gesetze haben und die Tora haben und so weiter. Es geht ja also bei der Frage Gadol nach dieser Auslegung um die Qualität und nicht um die Quantität. Ja? Es geht nicht darum, so groß zu sein wie die 70 anderen Nationen, sondern, ich versuche jetzt wieder da, das andere aufzumachen. Entschuldigung, ich habe mich gerade selbst klein gemacht. Jetzt bin ich wieder da. Ich versuche wieder den anderen Text aufzumachen. Da. Also die Frage, die hier behandelt ist, was heißt eigentlich Goy Gadol, wenn wir alle wissen, dass Juden jetzt nicht die Mehrheit der Weltbevölkerung ausmachen. Also muss Gadol etwas anderes heißen, sondern es bezieht sich darauf, dass es besonders groß in irgendeiner Weise ist, in seiner Beziehung zu Gott oder weil es die Tora hat, in der Qualität und nicht in der Quantität groß. Das ist das, was hier gesagt wird. Na, dann schauen wir weiter, was es noch gibt. Amar Rabbi Berachia, Etencha va'azimcha en katufkan. Der Rabbi Berachia sagt jetzt, hier in diesem Satz, ich werde dich machen zu einem großen Volk, steht nicht, ich werde dir geben, sondern hier steht, ich werde dich machen. Mishe ani ose otcha, Bria Chadasha at Papare Urabe. Das ist jetzt eine starke Aussage. Dieser Rabbi Berachia sagt, es steht ja hier, ich werde dich machen zu einem großen Volk. Nicht irgendwie, ich werde dir etwas geben, sondern ich werde dich zu etwas machen. Und was heißt das? Ich werde dich machen zu einer Bria Chadasha, zu einer neuen Schöpfung, zu etwas völlig Neuen. Und er erklärt uns aber auch gleich, was er damit meint. Nämlich, er wird fruchtbar sein. Abraham hat zu diesem Zeitpunkt bekanntlich noch keine Kinder. Und, oder wenn dann noch nicht die richtigen, oder nein, noch gar keine. Und daher ist hier angesprochen, er wird jemand sein, der doch eine Familie aufstellt, nachdem es vorher überhaupt nicht so ausgeschaut hat. Hier kann man natürlich auch ein bisschen weiter philosophieren. Hier kann man natürlich auch sagen, der Midrasch meint jetzt vielleicht nicht nur Abraham als Person, sondern auch Am Israel ist in der Welt etwas völlig Neues, das irgendwie vorher noch nicht da gewesen ist. Das kann hier ohne weiteres auch mitschwingen. Dann haben wir einen Rabbi Levi Bar Chiviat und einen Rabbi Abba, Berede Rabbi Hier. Rabbi Abba, Sohn von Rabbi Hier, Bar Abba, Entschuldigung. Amru, die haben beide gesagt. Shlosha gedulot ve arba brachot ketif kan. Was ist das? Shlosha gedulot ve arba brachot ketif kan. Wenn wir die ersten zwei Psukim von Parashat Lech Lecha, glaube ich, sind es anschauen. Und ich hole mir einen Tanach, bevor ich was Falsches sage. Es müsste gleich in den ersten Zeit zu Kim sehen. Also hier haben wir jetzt, wir sehen hier jetzt auch ganz schön verschiedene Arten der Auslegung, wie die Leute auf ihre Auslegungen kommen. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, dass man einmal schaut, naja, welche Wörter finde ich denn da so vor? Und, nein, da ist es nicht. Entschuldigung, da ist es nicht. Ja, das Bracha geht sich schon aus. Und ich werde dich segnen, und ich werde groß machen deinen Namen. Das ist die nächste Bracha. Und dann sind die Sätze 2 und 3. Also, wir haben verschiedene Nennungen in diesem Abschnitt von ich werde dich groß machen, ich werde dich segnen, die, die dich segnen, sind gesegnet. Und wenn ich diese Wörter zusammenzähle, dann komme ich auf 4-mal gesegnet und auf 3-mal Gadol. Ich suche gerade das dritte Gadol. Ich gebe zu, ich habe beim Vorbereiten mir gedacht, ja, ist eh klar. Und jetzt finde ich das dritte Gadol nicht. Die 4 Brachot hätte ich gefunden. Ich gebe zu, ich weiß jetzt nicht, wo er das dritte Gadol her hat. Das ist interessant, das ist mir beim Vorbereiten nicht aufgefallen, ich entschuldige mich. Jedenfalls meint er, oder meinen die, alle Shlosha Gedulot ve'arba Abrachot. Die Arba Abrachot sind nicht schwer, das haben wir in dem Psukim. Wir haben, ich werde dich segnen. Und dann haben wir, ich werde segnen, die dich segnen. Da sind wir schon 3. Und dann haben wir am Schluss, du sollst gesegnet sein, sind 4. Das ist klar. Und Gadol ist natürlich Goy Gadol, wo wir uns gerade befinden. Und ich werde groß machen deinen Namen. Und das dritte sehe ich gerade nicht. Ich muss dem nachgehen, tut mir leid, ich muss dem nachgehen und das dann nachreichen. Also jedenfalls haben wir aber hier die Strategie, dass wir die Häufung von Wörtern auslegen. Das ist übrigens etwas, das man ganz modern beim Tanachlernen seit relativ junger Vergangenheit, seit ein paar Jahrzehnten vielleicht wieder in einer anderen Weise macht, nämlich, dass wir uns auf so Leitwörter konzentrieren, die im Text vorkommen. Wenn im Text des Tanach ein Vokabel öfter mal vorkommt in einem Abschnitt, dann ist das wie ein Leitmotiv, dass man sieht, das ist ein Thema. Da will uns der Text sagen, das ist ein Thema, um das es geht. Und das haben wir hier natürlich auch. Also 4-mal hintereinander Bracha, das ist so ein Leitwort. Und wir sehen hier schon, dass das also auch klassische Chachamim im Midrash auch gemacht haben, dass sie gesagt haben, hier steht 4-mal Bracha. Und das hat etwas mit Bracha zu tun. Jetzt kommt er aber zu der Zählung, dass 3-mal etwas steht und 4-mal etwas steht. Und was haben wir denn in der Abrahamsfamilie, wenn wir die Zahlen 3 und 4 haben? Dann ist etwas natürlich ziemlich naheliegend. Nämlich, Bisro Shehen Shlosha Avot ve Arba Imahot. Er hat ihm angekündigt, dass es werden sein 3 Avot und 4 Imahot. Also wenn man 3 und 4 wo findet als Zahlen, dann ist das natürlich sehr naheliegend, an 3 Avot und an 4 Imahot zu denken. Also wir haben jetzt verschiedene auch Techniken gesehen, wie die Verse ausgelegt worden sind. Das erste war einfach mal die Frage, naja, was heißt Gadol, wenn ich doch eigentlich wüsste, dass nicht alle, das Am Israel nicht so zahlreich ist wie andere Völker, was heißt dann Gadol? Da geht es eher darum, was bedeutet das Wort jetzt. Dann hatten wir auch eine Betonung eines Wortes, nämlich, dass der Rabbi Beracher gesagt hat, hier steht ja machen, das ist etwas anderes als etwas geben, also dass ich auf ein Detail in der Formulierung achte. Und hier hatten wir die Zählerei von Wörtern, die in Midrash Agadah übrigens durchaus auch öfter mal vorkommt. Dann schauen wir ein Stück weiter. Das ist jetzt ein sehr berühmter Midrash. Ich werde euch gleich fragen, warum ich sage, dass das ein berühmter Midrash ist. Wobei die anderen, die wir jetzt hatten, sind jetzt auch nicht so unbekannt. Aber das ist jetzt einer, den kennt man besser. Und wir werden gleich schauen, warum. Amar Rabbi Chiya. Ein Rabbi Chiya sagt jetzt. Lefische haderech megare medlisch loshadvarim. Der Weg verursacht drei Sachen. Memaetet priya urevia. Er verkleinert die Fortpflanzung. Memaetet etayetzia. Er verkleinert die Jetzia. Wenn ich den Text nicht kennen würde, hätte ich hier gekämpft mit der Übersetzung, weil wir sind gewohnt, dass Jetzia im modernen Ivrit und eigentlich auch im klassischen Ivrit heißt Ausgang. Das heißt es auch, aber im rabbinischen Texten hat Jetzia noch eine andere Bedeutung, nämlich das Geld, das man ausgibt. Und das ist das, was hier gemeint ist, nämlich das Vermögen. Es verringert das Kleingeld, das man liquid zur Hand hat, um es auszugeben. Und es verringert den Namen. Also wenn man in die Fremde zieht, wenn man irgendwo umzieht und man ist wo neu, durch die Reise, durch das Übersiedeln hat man weniger Gelegenheit zur Fortpflanzung. Man hat weniger Geld, wenn man übersiedelt ist. Das haben viele Leute schon ausprobiert. Das ist eindeutig logisch. Und es verringert auch den Namen, weil dort, wo man neu ist, muss man sich ja erst einmal irgendwie eingewöhnen und die Leute müssen einmal drauf kommen, wer man ist und man ist plötzlich nicht so berühmt, wie man vorher war. Und jetzt kriegt Abraham drei Sachen als Gegenleistung dafür, dass er diese drei Probleme bekommt. Wenn er von seinem Heimatort weggeht, muss er mit drei Problemen dieser Art rechnen. Und jetzt kriegt er von Gott drei Sachen versprochen. Für Memaetet, Priya, Urevia, für die Verringerung der Fortpflanzung, sagt ihm Gott, nein, kein Problem. Ich werde dich machen zu einem großen Volk. Hier ist Gadol jetzt doch eher als zahlreich. Ja? Hier geht es nicht um die Qualität, sondern hier geht es um die Quantität. Du brauchst keine Sorge haben, ich mache dich zu einem großen Volk. Dann Memaetet, Etayetzia, er wird weniger Geld haben, weil er auf Reisen gehen muss, sagt Gott zu ihm, ich werde dich segnen. Memaetet et Hashem, der Name wird geringer sein, weil du in irgendein fremdes Land gehst, wo dich kein Mensch kennt, sagt Gott, ich werde deinen Namen groß machen. Jetzt wird noch ein aramäisches Sprichwort angehängt. Übrigens ist interessant, es kommt jetzt ein volkstümliches Sprichwort und das ist aramäisch. Bis jetzt waren wir ziemlich gut hebräisch und jetzt, weil das ein volkstümliches Sprichwort ist, wird es aramäisch. Ulefum de amrin anshei mi bayit lebayit chaluk. Me'atar le'atar nefesh. So wie die Leute sagen, von Haus zu Haus ein Gewand und von Land zu Land eine Seele. Das ist ein bisschen verkürzt ausgedrückt, da braucht man ein bisschen Erklärung, was das heißt. Wenn man übersiedelt von einem Haus zu einem Haus, dann kostet das immer irgendwie einen Verlust. Es gibt auf Österreichisch oder auf Wienerisch so einen bösen Spruch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich kenne den aus meiner Kindheit, dreimal übersiedelt ist einmal abgebrannt. Also es ist, ja, dreimal übersiedelt ist einmal abbrennt. Also solche Sprüche gab es schon in antiken Zeiten in aramäischer Sprache. Wenn du übersiedelst von einem Haus in ein anderes Haus, irgendwas verlierst du, irgendein Gewand, ein Chaluk ist ein Kleidungsstück, irgendein Gewand verlierst du beim Übersiedeln. Von Städte zu Städte, man kann das hier als Land verstehen, ja, also von einer Region in eine andere Region, weiter weg, da kann schon einer sterben auf der Reise, da kann schon eine ganze Nefesh oder Nefesh aus Lebenskraft ist die Frage, was genau es heißt. Aber da kann schon was passieren. Da kann schon ein großer Unfall passieren, dass gar nicht mehr alle Familienmitglieder ankommen. Beram ad lo nefesh ad chaser lo mamon. Und jetzt hat Gott ihm gesagt, du wirst keine Seele verlieren und du wirst auch kein Geld verlieren. Das ist Der Mittag, wo ich gesagt habe, der ist ziemlich bekannt. Warum überhaupt ist das ziemlich bekannt? Sie behauptet, dass es einfach ohne eine wissenschaftliche Meinungsumfrage gemacht haben, aber überhaupt nicht, dass das bekannt ist. Rage bringt es. Und darum ist das relativ oft bekannt, also auch wenn Leute Mitra Schwab nicht das Mitra Schwab angeschaut haben. Aber sie haben von Rashi gelernt, zu Parashat-Kirchlecha, da ist es drin. Übrigens ohne das aramäische Sprichwort, aber halt der Teil, ziemlich genau das, ist bei Rashi zu diesem Satz in Lecha drinnen. Und dadurch ist es ja bekannt, oft ohne dass Leute ein Bewusstsein dafür haben, dass das Mitra Schwab. Man kann jetzt natürlich überlegen, und ich habe aber auf die Schnelle nicht so eine glasklare Antwort, aber es ist immer spannend zu überlegen, wenn wir jetzt verschiedene Auslegungen gesehen haben, zu einem Satz. Unser Satz ist, ich werde dich machen zu einem großen Volk, und wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Auslegungen gesehen. Und Rashi nimmt eine von denen. Dann kann man sich immer überlegen, warum nimmt Rashi diese eine und nicht die anderen. Jetzt Rashi versucht immer, das zu nehmen, was nicht unbedingt Pschat ist. Das ist ein häufiges Missverständnis, dass Leute sagen, Rashi bringt Pschat. Das ist überhaupt nicht automatisch der Fall. Sondern Rashi versucht, das zu nehmen, was irgendetwas, was im Text auffällig ist, im Text schwierig ist, am besten löst. Und in dem Fall wird vielleicht so etwas mit den drei Avot und den vier Imahot nicht so dringend das Notwendigste sein, weil das ist keine Textschwierigkeit. Ja?
Ein, zwei Minuten war es so, dass du manchmal sehr, sehr schnell wiedergegeben wurdest, du manchmal eher langsamer. Also okay. Ich weiß nicht, ob das die Internetverbindung ist oder so, aber
ja
also vielleicht, wenn du langsamer allgemein sprichst, dann ist es vielleicht einfacher, auch das zu verstehen, wenn das so ganz, ganz schnell ist.
Ja, wahrscheinlich stolpert die Verbindung ein bisschen, das tut sie manchmal. Und ich kann das aber versuchen, dem gegenzusteuern, indem ich deutlicher und langsamer spreche. Danke für den Hinweis, danke. Ja, mir ist es auch schon aufgefallen, als Zuhörerin in anderen Shiurim, manchmal stolpert ein bisschen der Ton und dann muss man sich konzentrieren. Ich bemühe mich. Danke. Also, ich habe die Frage aufgeworfen, warum Rashi, wenn es hier vier Meinungen zur Auswahl gibt, warum er gerade die nimmt. Und das, was für Rashi halt immer typisch ist, ist, dass er versucht, ein Problem, eine Frage, die sich aus dem Text selbst ergibt, aufzuwerfen. Und das hier ist geeignet, die Frage zu beantworten, warum diese drei Sachen. Warum diese drei Sachen, dass Gott zu ihm sagt, ich mache dich zu einem großen Volk und ich werde dich segnen und ich werde deinen Namen groß machen. Das klingt vielleicht ein bisschen nach einer Art von Wiederholung. Und das ist eine sehr geeignete Erklärung, warum ich hier drei Sachen brauche und nicht eine Sache genügt. Es könnte ja genügen, dass Gott zu Abraham sagt, ich werde dich segnen. Das sollte ja reichen als Grund. Warum stehen da so umständlich drei Sachen? Weil die den dreien sprechen. Also ich vermute, dass das der Grund ist, warum Rashi sich genau diese Stelle ausgesucht hat, wenn er hier ein ganzes Repertoire von Auslegungen gehabt hätte. Gut, dann schauen wir weiter. Hier ist jetzt eine Stelle, wo ich vielleicht ein bisschen ausführlicher stehen bleiben möchte. Wir haben einen Rabbi Berachja, den hatten wir schon öfter mal. Den hatten wir schon früher mal und ich bilde mir ein, da war er auch. Er war heute schon da. Hier oben, das zweite, was wir angeschaut haben, war Rabbi Berachja, der gesagt hat, es steht nicht, ich werde dir geben oder ich werde dich irgendwo hinbringen, sondern es steht, ich werde dich machen. Und wir hatten den auch schon in früheren Shiurim. Also dieser Rabbi Berachja zitiert jetzt einen Rabbi Chelbo. Rabbi Berachja beshem Rabbi Chelbo Amar. Sheyatza monitin shelo ba'ulam. Was ist das? Was heißt monitin in rabbinischem Hebräisch? Achtung, Fremdwort. ist ein griechisches Fremdwort. Nein, ein lateinisches Fremdwort. Monetas, das Geld. Monetin sind Münzen, von lateinisch moneta. Das ist Monetin. Und jetzt wird hier gesagt, Abraham hat herausgegeben, Münzen, seine eigenen Münzen, Monetin Shelo, seine Münzen Barolam in Welt. Das ist jetzt eine interessante Metapher, weil es ist eindeutig eine Metapher. Worum geht es hier? Dass Abraham eigene Münzen geprägt habe. Das ist jetzt eindeutig nicht ganz historisch, weil Geldwirtschaft war noch nicht sehr verbreitet, sehr weit entwickelt zu der Zeit, wo Abraham gelebt hat. Aber Geldwirtschaft war sehr wohl sehr weit entwickelt zur Zeit, aus der dieser Mira stammt. Also es geht hier um das Bild, was ist einer, der Münzen prägt. Einer, der Münzen prägt, ist irgendwie jemand, der ist wichtig, der ist bedeutend, der ist ein Herrscher, der kann Münzen herausbringen. Und jetzt haben wir hier eine Abschweifung. Wir werden uns aber versuchen, uns erst einmal auf Abraham zu konzentrieren. Nämlich, wir haben hier einen Einschub, das hat nicht Abraham gemacht, das haben viele gemacht. Vier jüdische Persönlichkeiten natürlich. Aber Ahem, Sheatzalahem, Monetin, Ba'ula. Vier sind es, die haben eigene Münzen herausgebracht in der Welt. Und diese vier werden jetzt sein: Abraham, Jehoshua, David und Mordechai. Das sind die vier großen jüdischen Persönlichkeiten, die eigene Münzen geprägt haben. Und wir werden jetzt erklärt, warum. Wir schauen uns jetzt einmal den Abraham an und bleiben vielleicht hier ein bisschen länger stehen. Also Abraham, wie komme ich darauf, dass Abraham Münzen geprägt hat? Das ist unser Satz, den wir auslegen. Yatzalo Monetin. Er wird gemacht zu einem großen Volk, das bedeutet, er hat eigene Münzen ausgegeben. Und was sind seine Münzen? Damit ist gemeint, was ist geprägt auf der Münze. Eine Münze hat irgendeine Prägung, da haben die Herrscher ihre Symbole drauf getan. Wir wissen einen, der hat Judäa Capta hingeschrieben. Also Herrscher haben ihre Erfolge oder irgendwelche Symbole auf Münzen geprägt. Was hat Abraham auf Münzen geprägt? Übrigens Abraham und Sarah. Zaken uskenamikan, Bachur uvetulamikan. Ein alter Mann und eine alte Frau auf der einen Seite. Bachur Betula, ein Bursche und eine Jungfrau auf der anderen Seite. Jetzt, das verlangt natürlich ein bisschen danach ausgelegt zu werden. Ich habe gesagt, es ist eindeutig eine Metapher. Also niemand behauptet hier, dass der historische Abraham eine Münzprägewerkstatt hatte, sondern es geht hier darum, was das bedeutet. Erstens bedeutet es eine gewisse Bedeutung in der Gesellschaft, eine Hoheit, eine Herrschaft, da kann jemand seine eigenen Münzen prägen. Und dann hat diese Münze ein Symbol, das ihn charakterisiert. Und wie ist es charakterisiert? Ein alter Mann und eine alte Frau auf der einen Seite, ein Bursche und eine Jungfrau auf der anderen Seite. Was könnte das bedeuten?
Das spielt wahrscheinlich darauf an, dass Abraham und Sarah recht spät Eltern geworden sind.
Das ist ganz sicher eine gute Möglichkeit. Ich habe übrigens gesehen, dass es verschiedene Ideen gibt, was man bringt. Aber ich halte das auch für sehr naheliegend. Ich habe es auch in einem Shiur von Rav Ezra Bick gefunden. Ich glaube, das ist sicher eine Lösung, dass Abraham und Sarah noch Nachkommen hatten. Es gibt eine Gemara, wo das auch vorkommt und wo Rashi dort sagt, ja, das ist das alte Paar sind Abraham und Sarah und das junge Paar sind Yitzchak und Rivka. Also das ist genau das, dass Abraham noch Nachkommen bekommen hat, weil obwohl er schon so alt war. Das ist eine Möglichkeit. Der Rav Ezra Bick, bei dem ich nachgeschaut habe, schlägt noch eine andere Möglichkeit vor, nämlich, dass tatsächlich beide Bildnisse Abraham und Sarah bedeuten, was aber sehr nahe beisammen liegt, weil wenn sie noch Kinder bekommen haben, heißt das natürlich auch, dass sie sozusagen wie junge Leute waren. Also das, was du gesagt hast, geht auch in diese Richtung. Dass obwohl Abraham und Sarah alt waren, waren sie gleichzeitig auch jung. Jung in dem Sinn, dass sie noch Kinder bekommen haben, jung in dem Sinn, dass sie etwas Neues aufgestellt haben, dass aus ihnen etwas ganz Neues geworden ist, das vorher nicht da war. Wo es, jedenfalls geht es natürlich um dieses Bild von Generationsgründung. Ja? Ein alter Mann und eine alte Frau und ein junger Bursche und ein junges Mädchen. Das ist so, es gibt Nachkommen, es gibt eine Generationsgründung. Also das ist wahrscheinlich diese Metapher. Das sind die Münzen von Abraham und Sarah. Schauen wir uns die anderen auch an. Damit schweifen wir jetzt natürlich vom Thema ab. Jetzt ist es nicht so, dass wir bei Abraham und Sarah sind, sondern da schweifen wir jetzt ein bisschen vom Thema ab. Wir haben gesagt, es sind vier, die haben Münzen geprägt. Also Abraham und Sarah hatten wir. Joshua. Der Vers aus Joshua ist, Vahi Hashem et Joshua, Vahi Sham'o Bechol Ha'aretz. Ich nehme an, das, was hier der springende Punkt sein soll, ist das Sham'o Bechol Ha'aretz. Man hörte ihn im ganzen Land. Einfach so wird man nicht im ganzen Land bekannt. Eine Möglichkeit, im ganzen Land bekannt zu sein, ist aber auf einem Geldschein, in antiken Zeiten auf einer Münze drauf zu sein. Also, was heißt, er war, seine Sache wurde gehört im ganzen Land. Yatzalo Monitin, er hat sich Münzen geprägt. Also seine Münzen sind hinausgegangen in der Welt. Und was hat er gehabt für Münzen? Shor Mikan, Ureem Mikan. Das ist jetzt, wie kommt man darauf? Ein Stier auf der einen Seite und ein Reem, ein, was ist Reem? Wie sagt man Reem auf Deutsch? Ich kann auch schon mal Englisch. Auf der anderen Seite. Sorry, ich bin hängen geblieben. Mir fällt nicht ein, was Reem ist. Wobei, wir können natürlich auch nachschauen. Eine Antilope. Eine Antilope, die schnell laufen kann. Das sind die Tiere, die Joshua auf seine Münze getan hat. Also hier sehen wir auch, das ist ein bisschen wie ein Wappentier. Ne? Aber wir brauchen natürlich einen Belegvers auch. In Dvarim, Bechor, Shoro, Hadar, Lo, Bekarnere, Em, Karnav. Ups, wo sind wir denn da? Gehen wir vielleicht wieder nachschauen. Probieren wir wieder nachzuschauen, was das ist. Dvarim, Lamed, Gimel, Yotzayin. Sekunde, ich versuche wieder das aufzumachen. Lamed Gimel haben wir gesagt. Einen Lamed Gimel. Das ist hinten, muss hinten bei Vesotta Bracha sein. Yudzayin. Ja, das ist bei dem Brachot. Das ist bei dem Brachot, die Mosche den 12 Stämmen gibt. Das ist bekanntermaßen ein Text, der nicht so ganz leicht verständlich ist. Und das ist die Bracha an Josef, glaube ich. Jedenfalls kommt hier vor. Bechor Shoro Hadarlo, sein Erstgeborener, der Erstgeborene seines Stieres ist majestätisch, ve carnere em carnav, und seine Hörner sind die Hörner eines Re'em, einer wilden Gazelle oder Wild Ox haben die hier. Okay, also die Leute sind sich nicht ganz einig, was Re'em ist, darum bin ich auch hängen geblieben. Bahem im Amim Yanach Yachav. Vor ihm werden sich Nationen fürchten, erzittern eigentlich, so die Enden der Erde und so weiter. Wieso ist das die Bracha, die sich auf Josef bezieht? Ganz einfach, ganz, ganz einfach. Weil die Jeschua von einem der Josef-Stämme ist, von Ephraim. Darum geht sich das aus, dass das auf Jeschua passen kann. Ja? Also wir sind im richtigen Stamm. Und Jeschua soll natürlich einer sein bei der Landnahme, der entsprechend stark ist, dass er diese Kraft und diese Majestät hat, die hier beschrieben ist. Also das ist wohl der Bezug, warum sich das auf Jeschua beziehen kann. Und daraus kommt jetzt dieses Bild, er hat einen Schor und ein Re'em als seine, ich sage mal, Wappentiere gehabt auf seinen Münzen. Gut, schauen wir wieder zurück in den Text. Da sind wir wieder. Das war Jeschua. David. David hat eigene Münzen gehabt. Woher kann ich das behaupten? Das ist ein Satz in die Brehayamim. Wir dürfen nie vergessen, dass die Davidsgeschichte ja auch in die Brehayamim und nicht in Sefer Shmuel ist. Weil zwischen David Kolat, das ist im Grunde das gleiche Argument wie das, was wir oben bei Jeschua hatten, dass irgendwie sein Name ausgegangen ist. Weil Jeschem David, der Name von David ist ausgegangen in alle Länder. Wie geht ein Name von jemandem aus in alle Länder? In dem Fall, in dem die Münzen umgehen, wo der drauf ist. Ja, Zalomonitin bei Olam. Seine Münzen sind hinausgegangen in die Welt. Und Mahaya Monitin Shelo, was waren seine Zeichen auf den Münzen? In der Zwischenzeit haben wir schon gesehen, dass das so etwas wie Wappensymbole sind, aber ich brauche natürlich immer zwei. Makel Vetarmil Mikan und Migdal Mikan. Wie würdet ihr das deuten? Ein Stab und ein Rucksack von der einen Seite? Und ein Turm von der anderen Seite, König David. Ich glaube, es ist nicht allzu schwer, ist aber mein bescheidener Vorschlag. Ich lese das eigentlich relativ einfach. Makel und Tarmil, der Stab und der Beutel, sind Zeichen von jemandem, der auf Wanderschaft geht. Oder vielleicht im Fall von König David war er halt eher auf der Flucht als auf Wanderschaft. Aber er war am Anfang seiner Karriere ziemlich viel unterwegs. Und dann ist er aber ein Migdal, ein Turm, der fest ist. Also hier wird König David beschrieben als einer, der sich zwar im Leben sehr viel bewegen musste, der auf der Flucht war, der verschiedene Stationen in seinem Leben hatte, auf Wanderschaft in gewisser Weise war und gleichzeitig ein Turm war, gleichzeitig eine Festigkeit hatte. Ich würde sagen, dass in beiden Fällen, also in all diesen Fällen von den Bildern, ist ja immer gemeint, dass diese Sachen gleichzeitig stattfinden, weil das ist die eine Seite der Münze und die andere Seite der Münze. Also Abraham und Sarah waren gleichzeitig alt und gleichzeitig jung. Und David war gleichzeitig sehr viel beweglich und ständig unterwegs auf irgendeiner Art von Wanderschaft und gleichzeitig war er ein Turm. in seinem Charakter vielleicht, in seiner Festigkeit von Gottvertrauen. So würde ich das lesen. Man könnte es auch so lesen, dass man sagt, es ist in seiner Biografie hintereinander, aber das würde ich nicht vorschlagen. Aber man könnte auch sagen, zuerst war er viel auf der Flucht und dann war er fest auf dem Thron als König. Das ginge auch. Aber ich würde es eigentlich eher gleichzeitig lesen und ein bisschen auf den Charakter anspielen, dass er sowohl ein Leben hatte, wo ständig es sich etwas bewegt hat und er ständig irgendwo sich bewegen musste und er doch gleichzeitig auch standfest war, insofern er immer wusste, wofür er steht, wofür er da ist und wer er ist. Und hier kriegen wir natürlich auch noch einen Belegvers. Wie kann man das einfach so behaupten? Da haben wir in Shir HaShirim eine sehr schöne Stelle. Kemigdal David Zavarech, dein Hals ist wie der Turm von David. Also David und Migdal in Verbindung zu bringen, das geht offensichtlich gut, weil da haben wir einen Belegvers. Das ist zugegebenerweise nur ein Belegvers, der den Migdal, den Turm, einbringt. Und Makel und Tarmil, da würde ich eher sagen, dass man in die Biografie von David schauen muss, aber da hat man keinen Belegvers in dem Sinn, sondern haben einfach nur die Tatsache, dass David eine Zeit lang sehr, sehr viel auf der Flucht war. Mordechai. Mordechai ist der vierte. In Esther haben wir die Stelle, Ki gadol Mordechai bevet hamelech vesham oholech bechol hamedinot. Also hier haben wir wieder sham oholech bechol hamedinot. Das, was immer der Aufhänger ist, ist, dass irgendwo im Pasuk steht, sein Name oder das, was man von ihm hörte, ging hinaus in alle Länder. Also heißt auch das hier, so wie bei dem vorigen Beispiel, Yatzalu Molitin, es sind ihm hinausgegangen Münzen. Und Ma Molitin Shelo, was waren seine Münzen? Das ist jetzt nicht allzu schwierig aus Megillat Esther. Zak va efer mikan, va ater zahav mikan. Ich denke, das ist relativ leicht. Zak va efer, wir wissen, dass Mordechai sich gekleidet hat in Sack. Als das Dekret kam und er versucht hat, Esther auf sich aufmerksam zu machen. Und das war das eine, dass er genug Grund hatte, sich in Sack zu kleiden und sich mit Asche zu bestreuen. Und am Schluss der Geschichte wissen wir natürlich auch, dass Mordechai der Zweite nach dem König ist, daher Ateret Zahav. Was ein bisschen stark ausgedrückt ist, weil Mordechai hatte keine Krone auf, sondern er war nur der Zweite hinter dem König. Es gibt diese wunderschöne Stelle in Megillat Esther, wo Haman dem König vorschlägt, was zu tun ist mit einem Mann, den der König ehren will. Und dort sagt ja Haman, du sollst diesen Menschen das beste Pferd des Königs geben, einen Mantel, den der König anhat, eine Krone aufsetzen und ihn so durch die Stadt führen. Also da wäre die Krone. Aber wenn der König dann antwortet dem Haman, jetzt geh und mach das mit dem Mordechai, dann sagt der König ausdrücklich, kach etasus ve halevush, nimm das Pferd und nimm das Gewand und er redet nicht von Krone. Weil das auch ein Moment ist, wo der König anscheinend durchschaut hat, dass Haman hier einen Schritt zu weit gegangen ist und der König hier, ohne es explizit zu sagen, aber durch die Art, wie er sagt, nimm das Pferd und nimm das Gewand, schon andeutet, Krone, nix da, die gehört mir. Also Mordechai hatte keine Krone auf in dieser Szene. Aber hier ist natürlich bildhaft gemeint, dass Mordechai der war, der gekrönt war am Schluss mit einer goldenen Krone. Also das sind diese vier Personen, die Münzen geprägt haben. Und jetzt haben wir natürlich auch etwas gesehen, nämlich das Midrasch ganz gerne mal abschweift vom Thema. Weil eigentlich wollten wir von Abraham reden, aber weil Abraham einer von den vier Personen ist, die Münzen geprägt haben, haben wir jetzt alle vier besprechen müssen und haben uns weit von Abraham entfernt und können dann noch ein kleines Stück, ich möchte nicht das ganze Kapitel machen, aber wir können noch ein kleines Stück schauen, was jetzt weiterkommt, wenn der Midrasch wieder zu Abraham zurückkehrt. Eigentlich sind wir ja dabei, den Satz auszulegen, Ve'e'escha lecha legoi gadol. Dieser Satz geht dann noch weiter mit Ve'ye bracha. Du wirst sein eine Bracha. Da werden wir jetzt gleich die Kurve dorthin kratzen. Schauen wir mal, jetzt waren wir bei den Münzen. Was kommt jetzt noch? Ups, Entschuldigung, hier sind wir. Amar Rabbi Judan. Übrigens wieder ganz typisch. Wir hatten das schon mit Simon versus Shimon. Das ist ein erzisraelischer Text. Hier sind die Namen griechisch. Ein Shimon heißt hier Simon, ein Jehuda heißt hier Judan. Also der Rabbi Jehuda ist hier der Rabbi Judan. Der gleiche kann im Talmud Rabbi Jehuda heißen. Und ein Shimon, der im Talmud Bavli ein Rabbi Shimon ist, kann im Midrasch von Eretz Israel der Rabbi Simon sein. Also hier haben wir Rabbi Judan, Amar Rabbi Judan. Kuvea ani lecha bracha bishmone esre. Aval in atyudea im sheli kodemet im shelcha kodemet. Was ist das? Der Rabbi Judan sagt, und er kommentiert übrigens den Fortsetzung des Satzes, was nicht explizit hier steht. Das ist, glaube ich, eher ein Charakteristikum der Art, wie die Texte überliefert worden sind. Das liegt jetzt nicht mit Absicht in den Texten so, sondern das ist, wo die Texte überliefert worden sind, sind sie halt öfter mal in Manuskripten abgeschrieben worden, wo wir auch verschiedene Versionen hatten, das kennt ihr von der Uni. Und da ist es manchmal einfach so, dass manchmal eine Überschrift da ist vor einem Absatz und manchmal ist keine Überschrift da vor einem Absatz. Es wäre hier passend, eine Zwischenüberschrift zu haben, dass vom nächsten Teil des Satzes die Rede ist, nämlich vom Satzteil Tihiebracha, du wirst sein eine Bracha. Das Bemerkenswert an der Stelle in Lech Lecha ist der, dass Gott zu Abraham sagt, du sollst sein eine Bracha, je Bracha. Es ist eine Aufforderungsform. Es ist keine Imperfektform, es steht nicht hier, es steht hier. Du sollst sein eine, du wirst sein eine Bracha oder du sollst sein eine Bracha. Eigentlich ein Imperativ. Du sollst eine Bracha sein. Aber was heißt das? Wie kann der Mensch eine Bracha sein? Ich meine, der Mensch kann gesegnet sein, der Mensch kann andere Leute segnen. Aber was heißt, du sollst eine Bracha sein? Es ist sehr schön. Im Kommentar von Samson Raphael Hirsch, der auf das eingeht, dass Abraham sich so verhalten soll, dass er eine Bracha sein soll für die ganze Welt. Also das ist die Fragestellung, um die es hier geht. Was heißt dieses, du sollst eine Bracha sein? Und jetzt sagt uns Rabbi Judan, Kuvea ani le bracha bishmone esra. Wovon redet er? Shmone esra ist die Amida. Ich werde dir festlegen, eine Bracha im Shmone esra. Jetzt habe ich gesagt, Shmone Esra ist die Amida, jetzt wisst ihr die Lösung. Wovon ist die Rede? Ganz einfach. Die erste Bracha von der Amida ist was?
Es geht um diese Erwähnung Magen Avraham?
Ganz genau. Ganz genau. Die erste Bracha ist Avot und es geht um die erste Bracha von Shmone Esra Magen Avraham. Jetzt sagt er aber lustigerweise weiter, aval en at ist bitte hier ata, das ist das aramäische ante, ja? Aval en at judea, im sheli kodemet, im shelcha kodemet. Was sagt er hier? Also Gott spricht zu Abraham, ja? En at judea, du weißt nicht, im sheli kodemet, ob meine vorher kommt, im shelcha kodemet, ob deine vorher kommt. Also aus dem Satz, du sollst sein eine Bracha, kann ich nicht ableiten, ob die Bracha, die Abraham erwähnt, im Shmone Esra vorher sein wird, bevor die erste Bracha kommt, die Gott erwähnt. Sie ist tatsächlich die erste Bracha, aber das weiß ich nicht aus der Stelle in Lech Lecha. Also aus der Stelle in Lech Lecha weiß ich nur, dass Abraham eine Bracha im Shmone Esra bekommt. Wie kommt man aber überhaupt auf diese Frage? Wie kommt man überhaupt darauf zu sagen, man könnte jetzt irgendwie wissen, welche vorher kommt? Naja, die Antwort ist bekannt. Amar Rabbi Achuya Beshem Rabbi Seera Shelcha Kodemet Sheli. Die Bracha von dir, nämlich Abraham, ist vor meiner. Was ist gemeint? Die zweite Bracha im Shmone Esrek, Vorot, Gottes Allmacht, handelt dann wirklich von Hashem, also auch im Sinn von, dass die Schlussformel der Bracha ist, Gott ist allmächtig, während die erste Bracha hat als Schlussformel Magen Abraham. Also Abraham kommt sogar vorher, das steht aber nicht ausdrücklich in Parashat Lech Lecha, nicht einmal nach dem Midrash, sondern das haben wir einfach nur so. Es wird hier noch eine zweite erläutert. Zuerst sagt der Magen Abraham, dann sagt der Mechayemitin. Da habe ich übrigens einen Absatz vergessen. Ein Stückchen schauen wir, glaube ich, noch. Rabbi Abahu Amar, Habet Nashamayim, Enketiv. Enketiv kann. Ela Hashamayma. Okay. Jetzt haben wir hier auf einmal etwas, das scheint etwas Neues zu sein. Wir reden aber immer noch von dem Satz in Parashat Lech Lecha, ich werde dich machen zu einem großen Volk und sei eine Bracha. Wir sind hier wieder bei, ich werde dich machen zu einem großen Volk. Und was sagt Rabbi Abahu? Er kommt jetzt mit einer anderen Stelle. Habet Nashamayim en Katufkan, Ela Hashamayma. Wo steht Habet Hashamayma? Habet Na Hashamayma. Wir haben hier freundlicherweise den Hinweis, wo das ist. Weiter hinten im Bereshit, noch im Parashat Lech Lecha, aber ein Stück weiter hinten, Tetwaf 15, hey. Wer weiß, welche Stelle das ist? Schaue zum Himmel.
Da geht es darum, dass Gott Abraham sagt, zähle die Sterne, aber du kannst
ganz
es nicht.
Ganz genau, natürlich. Ganz genau. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Also hier knüpft der Rabbi Abahu an das an, was wir weiter oben hatten. Wir hatten weiter oben, dass der Rabbi Berachia gesagt hat, es steht ausdrücklich, ich werde dich machen zu einer neuen Schöpfung, zu einer Briach Hadasha. Und an das knüpft die Stelle, wo wir jetzt sind, an, indem der Rabbi Abahu sagt, ja, dort, wo Abraham gesagt wird, schaue auf die Sterne, dort steht nicht Shamayim, sondern dort steht Ha-Shamayma. Ha-Shamayma hat vielleicht ein bisschen mehr Hey als notwendig. Ich kann mir, wenn ich das mit Rashi lese, rein grammatikalisch übrigens nicht, ja. Aber mit Rashi Agada tut ihr ganz gerne Buchstaben für sozusagen überflüssig erklären, die man grammatikalisch durchaus brauchen kann, wenn wir so an das Et denken bei Bereshit und so weiter. Ich bin übrigens nicht sicher, ob er hier vom Hey hinten redet oder ob er hier vom Hey vorne redet, aber ein Hey findet er ist zu viel. Amara Kadosh Baruch Hu Behei, das ist der Buchstabe Hei, Behei Barati et Ha'olam Harene Musif Hei Al Shimcha Beat Pare Urve. Das gestaltet jetzt aus den Gedanken, den wir eben oben hatten beim Rabbi Berachia, dass Abraham eine völlig neue Schöpfung ist. Gott sagt, mit einem Hei habe ich die Welt erschaffen. Und darum gebe ich jetzt auch ein Hey zu deinem Namen dazu, aus Abraham ist bekanntlich ein Hey. Und wenn ich das mache, dann habe ich aus dir eine neue Schöpfung gemacht und du wirst fruchtbar sein und dich vermehren. Also das ist ein zusätzlicher Gedanke zu dem, was oben angesprochen wurde, dass Abraham eine völlig neue Schöpfung ist und kommt hier also wieder dieses, ich werde dich machen zu einem Urgadol. Ich glaube, wenn wir bisher herschauen, da hätten wir einen guten Punkt aufzuhören, dann wird das reichen. Ich möchte nächstes Mal einfach hier weitermachen. Wir sind jetzt noch in 39.11 und es kann noch vielleicht ein Stück von 39.12 interessant sein. Ich habe auch gesagt, dass die Nummerierungen in Midrash ohnehin im Nachhinein gemachte Kapitel sind. Also wir müssen nicht so genau schauen, wo 11 aufhört und 12 anfängt, sondern ich würde einfach noch ein Stück hier weitermachen. Es kommen hier noch weitere Fragen oder Antworten auf potenzielle Fragen, was heißen kann, ich mache dich zu einem großen Volk und du sollst sein eine Bracha. Dann würde ich vorschlagen, dass wir das einmal bis hierher machen.
Was mir noch unklar ist, gut, also wenn steht Habetna Hashemaina, dann wird gesagt, ja, das ist Hey, das kommt davon, weil Gott die Welt mit Hey geschaffen hat. Worauf bezieht man sich da? Auf welche Stelle? Ich meine, ich habe das jetzt vor mir. Es gibt sehr viele bestimmte Artikel da.
Ja, es gibt einen Rashi dazu. Sekunde, es gibt einen Rashi dazu. Das ist übrigens auch etwas, was wir in Midrashim immer wieder vorfinden, dass ein Midrash einen anderen Midrash bereits als bekannt voraussetzt. Und irgendwie ist ja völlig klar, dass die Welt mit He erschaffen wurde. Das muss ja nicht mehr näher erläutert werden. Aber siehe da, es muss natürlich doch näher erläutert werden. Ja, es ist ein Rashi, also Rashi bringt es. Wir haben schon bemerkt, dass Rashi meistens Sachen aus einem Midrash bringt und die Dinge nicht erfunden hat. Zu 2,4. Ele Toldot Hashamayim Veharetz Behi Baram Beyom Asot Hashem Elokim Eretz Veshamayim. Und bei diesem Behi Baram ist es üblich, dass das He klein geschrieben wird.
Ja.
Genau. Und da bringt Rashi zwei Erklärungen. Und er sagt dann, da war Acher Behi Baram, Behe Beram. Mit einem He habe ich es erschaffen. Behe Baram. Mit He habe ich es erschaffen. Mhm. Genau. Das ist diese Stelle. Das ist natürlich auch ein Midrash. Das ist auch Mishat, ja. Und hier setzt der eine Midrash den anderen Midrash als bekannt voraus. Der Rabbi Abahu nimmt an, dass schon alle Menschen wissen, dass Hashem die Welt mit He erschaffen hat. Das haben wir irgendwie schon geklärt. Und jetzt fügt er hinzu, ja, genau so hat He, hat Hashem bei Abraham auch ein He eingefügt. Danke für die Frage, das war jetzt natürlich sehr wichtig. Und das ist ein typisches Beispiel, dass Midrash manchmal auf Dinge Bezug nehmen, die man aus einem anderen Midrash sozusagen weiß, wo ich durchaus fragen könnte, wo steht das im Text, wo ich erst einmal die Interpretation jenes Midrash brauche, damit ich überhaupt weiß, wovon hier die Rede ist. Ich glaube, wir werden nächstes Mal wieder auf so etwas stoßen.
Mhm. Ja, gut, ich
dann haben wir vorne genug.
Ja. Mhm.